Hallo und herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell am heutigen Dienstag. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Die Politik der deutschen Bundesregierung ist eher ein Weg des Wollens und weniger ein Weg des Könnens. Das hat sich durch das Agieren während Corona, der Ukraine-Krise und auch bei der angestrebten Energiewende klar herausgestellt. Von Einsicht jedoch keine Spur, erkennbar etwa aus dieser Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem vergangenen Parteitag der SPD.
Die Zuversicht, dass es uns gelingen wird, hat was damit zu tun, dass es möglich ist. Wir stehen nicht vor einer unlösbaren Aufgabe. Es müssen sich jetzt nur alle verständigen und wir tun das in intensiven Gesprächen, diese Verständigung voranzubringen.
Sagt Olaf Scholz. Tja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Was den Haushalt 2024 angeht, so will die SPD jedenfalls einmal mehr die Schuldenbremse umgehen. Begründet wird das etwa mit einer finanziellen Notlage durch den Krieg in der Ukraine. Dass das aber eine fatale Entscheidung wäre, sagt Professor Dr. Thomas Mayer, ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Ich unterhalte mich gleich mit ihm über die Hütchenspiele der deutschen Regierung und die Auswirkungen auf den Staat. Derweil trommelt ein anderer SPD-Politiker wieder einmal entschlossen gegen einen unsichtbaren Feind. Gesundheitsminister Karl Lauterbach rät von Weihnachtsfeiern in Innenräumen ab, denn Corona würde sich erneut rasant ausbreiten. Und natürlich ist seine Lösung die sogenannte Corona-Schutzimpfung. Dem widerspricht Marco Schmitz, Arzt für integrative Medizin mit dem Schwerpunkt Psychoneuroimmunologie. Er sagt, der ewige Stress und das Verbreiten von Panik haben eine verheerende Wirkung auf das Immunsystem. Haben uns Medien und Politik mehr geschadet als das Virus? Und wie hängen Körper und Psyche genau zusammen? Mehr dazu gleich. Außerdem blicken wir heute auf die Zukunft der Automobilbranche und die offenbart große Umbrüche. Nicht nur das Verbot des Verbrenners steht bald an, auch werden die Fahrzeuge immer digitaler. Das hat zur Folge, dass immer mehr persönliche Daten im PKW erhoben werden und der Fahrer zum gläsernen Kunden wird. Mehr noch, auch die Strafverfolgungsbehörden könnten bald mit unserem Fahrzeug Hand in Hand arbeiten. Darüber spreche ich in dieser Sendung mit Andreas Krämer, Fachanwalt für Versicherungs-, Schadens-, Verkehrs- und Haftpflicht. In einem Kommentar von Alexander Meschnick geht es dann schließlich um linken Antisemitismus in Deutschland und um eine verstörende Entwicklung. Soweit unsere Themen heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am heutigen Dienstag. Die deutsche Bundesregierung streitet um das liebe Geld, genauer gesagt um unser Steuergeld. Und so wie es aussieht, könnte die gesetzlich verankerte Schuldenbremse erneut ausgehebelt werden, um weitere Milliarden für den Haushalt zu generieren. Doch was bedeutet das eigentlich für unser Land, auch für die Zukunft des Landes? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Dr. Thomas Mayer, ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bank und Gründungsdirektor der Denkfabrik Flossbach von Storch Research Institute. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Joppa.
Herr Mayer, SPD und Grüne, die liebäugeln ja damit, die Schuldenbremse in Deutschland erneut zu umgehen. Da haben sie in den vergangenen Wochen auch keinen Hehl drum gemacht. Ja, und auch die Gewerkschaft Verdi ist dafür. Schließlich sind dringende Investitionen zu tätigen. Brauchen wir also dringend mehr Kredite?
Ich denke, nein. Ich fand das Urteil des Bundesverfassungsgerichts sehr erfrischend. denn es hat in die Debatte zurückgebracht, dass auch für den Staat Geld knapp sein muss, dass die sogenannte harte Budgetrestriktion gelten muss. Dieser Ausdruck harte Budgetrestriktion stammt von einem ungarischen Ökonomen, Janusz Kornay, der beschrieben hat, wie die Finanzen im Sozialismus aufgestellt sind. Dort herrscht eine weiche Budgetrestriktion. Das heißt also, der Staat kann sich immer wieder verschulden und die Zentralbank druckt ihm dafür das notwendige Geld, sodass da man nicht mit knappen Ressourcen haushalten muss, angeblich nicht mit knappen Ressourcen haushalten muss, was aber dazu führt, dass ein Geldüberhang entsteht und dass aufgrund der verminderten Signalfunktion der Preise es zu Ineffizienz kommt. Was wir jetzt gesehen haben durch das Bundesverfassungsgericht war im Grunde genommen die Erinnerung an die Politik, dass wir mit harten Budgetrestriktionen arbeiten müssen und das Geld nicht beliebig vermehrbar und auch nicht beliebig durch Schulden erweitert werden kann.
Sie sagen es, nötig wurde die Diskussion über den neuen Haushalt erst wegen des Urteils am Bundesverfassungsgericht. Kredite zur Bewältigung der Corona-Maßnahmen dürfen nicht für die Klimapolitik der Regierung umgewidmet werden. Hat Sie der Richterspruch eigentlich überrascht oder war das abzusehen?
Es hat mich positiv überrascht, denn ich muss Ihnen gestehen, ich hatte eigentlich bisher das Bundesverfassungsgericht eigentlich als immer sehr regierungstreu empfunden. Die Richtersprüche zu verschiedenen Aktivitäten der Europäischen Zentralbank fielen eigentlich immer sehr regierungsfreundlich aus. Dass jetzt das Bundesverfassungsgericht ein ökonomisches Gesetz wiederbringt und die Regierung daran festhält, hat mich positiv überrascht. Das Problem ist ja, dass diese Regierung, die Ampelregierung, darauf gebaut war, dass es keine harte Budgetrestriktion gibt. Die war darauf gebaut, dass jede der beteiligten Parteien ihre eigenen Anliegen umsetzen konnte. Die Sozialdemokraten wollten mehr Sozialstaat. Sprich, Stichwort Bürgergeld und jetzt Bürgergelderhöhung. Die Grüne Partei wollte eine sehr kostspielige, umfangreiche Klimatransformation. Die FDP ging schon in den Wahlkampf rein mit dem Motto Steuererhöhungen nur über unsere Leiche. Der Ausweg aus diesen eigentlich unvereinbaren Positionen, eine Regierung zu schmieden, war darauf gebaut, dass man sich die Verschuldungsmöglichkeit verschaffen konnte, dachte man könnte sie sich verschaffen. Das hat man dann aber so gemacht, da die Schuldenbremse ja im Grundgesetz steht, die man nicht einfach über den Haufen schmeißen kann, hat man so gemacht, dass man Verschuldungstöpfe quasi in den Keller gestellt hat, indem man frühere Notlagen umgewidmet hat in neue Verschuldungsmöglichkeiten. Und da hat das Bundesverfassungsgericht einen Strich durch diese Rechnung gemacht.
Nun könnte aber die Bundesregierung eine neue Rechnung aufmachen. Die Schuldenbremse soll wahrscheinlich wieder umgangen werden, um das Budget für 2024 festzuzurren. Was ist denn Ihrer Meinung nach das Fatale an dieser Entscheidung?
Also wenn man weiterarbeitet mit der Erfindung neuer Notlagen, mit der weiteren Aufweichung oder manche sagen ja jetzt auch euphemistisch Reform der Schuldenbremse, dann trägt man dazu bei, dass sich der Staat weiter überschuldet. Meine früheren Kollegen vom Internationalen Währungsfonds haben ja dankenderweise seit einigen Jahren sogenannte Staatsbilanzen aufgestellt. Dort wird für eine Reihe von Ländern, unter anderem auch Deutschland, bilanziert wie eine Unternehmung. Was steht auf der Aktivseite der Bilanz, die Vermögenswerte? Was steht auf der Passivseite? Und da kam raus, dass ungefähr 2011, 2012, 13, 14 der deutsche Staat mit etwa 25% des Bruttoinlandsprodukts überschuldet war. Das heißt also, die Nettovermögensposition bei der Unternehmung, würde man sagen, das Eigenkapital, das stand auf der Aktivseite der Bilanz, auf der falschen Seite. Das soll normalerweise auf der Passivseite stehen und damit einen positiven Wert darstellen. Das war negativ. Dann, die Schuldenbremse kam ja mit dem Fiskalpakt 2012, europäischer Fiskalpakt übrigens, dann wurde diese Nettovermögensposition von minus 25% heruntergearbeitet auf zuletzt minus 3,7%. Die IWF-Kollegen liefern diese Zahlen leider nur bis 2021, aber besser wurde es ja nicht seither. Das heißt also, die Schuldenbremse hat funktioniert in der Begrenzung der Überschuldung des Staates. Wenn man sich andere europäische Länder anschaut, zum Beispiel Frankreich, das auch den Fiskalpakt unterschrieben hat, das auch eigentlich eine Schuldenbremse hätte beachten müssen. Dann stieg dort die Staatsüberschuldung von auch ungefähr 20-25% auf zuletzt minus 44%. Das heißt also, die Schuldenbremse hat gewirkt in der Reduzierung der Überschuldung des Staates. Und was die Ampel jetzt will, ist, sich jetzt wieder Möglichkeiten zu verschaffen, mehr Schulden aufzunehmen und damit die Überschuldung des Staates wieder zu erhöhen.
Nun gibt es einige Stimmen, die sagen, die Schuldenbremse, wenn wir sie nicht abschaffen, vielleicht müssten wir sie nur reformieren. Sie ist zu starr, investitionsfeindlich, aus der Zeit gefallen. Wie könnte denn eine Reform aussehen?
Ich finde, man sollte die Schuldenbremse kombinieren mit der Bilanzanalyse des Staates, die sogenannte DOPIG. Das ist ja etwas, über das man schon seit Anfang der 2000er Jahre diskutiert in Deutschland. Man hat es versuchsweise mal gemacht für zwei Bundesländer, oder waren es drei, weiß nicht mehr so genau, zwei oder drei, und hat festgestellt, die sind ja alle überschuldet. Und dann hat man schnell gesagt, das sollen wir den Leuten aber gar nicht zeigen und hat diese Analyse eingestellt. Würde man diese Analyse wiederbeleben, und wie gesagt, der Internationale Währungsfonds hat da einen Aufschlag gemacht, dann könnte man sagen, solange die Überschuldung vorhanden ist, solange also das Eigenkapital auf der Aktivseite der Bilanz auftaucht, wo es nicht sein soll, solange gilt die Schuldenbremse. Wenn wir eine positive Nettovermögensposition haben, dann können wir Investitionen über Verschuldung finanzieren. Dann kann ich die Schuldenbremse aussetzen. Dann muss ich aber feststellen, dass Investitionen, die müssen ja meine Aktivseite erhöhen, also auf der Bilanz, meine Aktivseite, die müssen ja den Vermögensbestand erweitern. Und dann kann ich natürlich das auch über Verschuldung finanzieren, so wie ich in einer Unternehmung Investitionen auch über Verschuldung finanzieren kann. Wenn ich aber, wie in der Vergangenheit geschehen und in anderen Ländern gebräuchlich im Euroraum, wenn ich aber Konsum über Verschuldung finanziere, dann gehe ich den Weg in die Überschuldung.
Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat ja schon beim SPD-Parteitag durch die Blume erklingen lassen, wie er die Aussetzung der Schuldenbremse vorantreiben könnte, nämlich mit der Begründung des Ukraine-Kriegs und eben die dringend erforderlichen Investitionen in Rüstung, wie er sagt. Dieses Argument zieht bei Ihnen also nicht.
Also es wäre mehr Verteidigung als Investition in das Vermögen des Landes betrachten kann. Verteidigung ist eine Aufgabe, die man aus den laufenden Einnahmen finanzieren musste, denn die dient zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Das kann man nicht über Verschuldung machen. Das würde eigentlich jedem ökonomischen Grundsatz widersprechen.
Das heißt aber, dass nun in anderen Bereichen ja gespart werden müsste. Der Haushalt 2024 wird ein anderer sein als der 23. Welche Bereiche kämen denn für Sie in Frage, wo es die Möglichkeit gibt, da Rücklagen zu schaffen?
Also ich glaube, wir müssen nochmal unsere Ambitionen überdenken in der Ausweitung des Sozialstaats und in der Geschwindigkeit, mit der wir die Klimatransformation durchführen. Beide Projekte, Sozialstaat und Klimatransformation, verschlingen derzeit unheimlich viel Geld. Das Sozialbudget ist der größte Ausgabeposten im Bundeshaushalt. Die Sozialquote, das sind also die Sozialausgaben relativ zum Bruttoinlandsprodukt, ist auf historische Höhen geklommen. Wir müssen uns einfach ehrlich machen und sagen, so viel Sozialstaat können wir uns eigentlich nicht leisten. Würde unsere Wirtschaft besser brummen, wäre das was anderes. Aber die Wirtschaft hängt ja durch. Das sehen wir ja an den Zahlen für das Bruttoinlandsprodukt. Wir können uns einen solchen Sozialstaat in diesem Umfang, in dem wir jetzt haben, mit Bürgergeld für alle, die nicht in die Arbeit sind, in die Erwerbsbevölkerung in Arbeit kommen, Bürgergeld für Flüchtlinge, für Asylbewerber, wir können uns das einfach nicht leisten. Punkt eins. Punkt zwei, Klimatransformation. Wir wollen ja mit ungeheuren Subventionen diese Transformation anschieben, weil es zu lange dauern würde, laut Regierung, insbesondere laut Klimaminister Habeck, weil es zu lang dauern würde, darauf zu vertrauen, dass mit steigenden CO2-Preisen sich die Industrie darauf einstellt. Also will man das mit Subventionen anschieben. Nur, wir ändern daran nichts am Weltklima, wenn wir da viel Geld ausgeben, sodass wir schneller CO2 einsparen als die anderen. Wir sollten die Politik umstellen. Wir sollten darauf vertrauen, dass ein positiv und steigender CO2-Preis über die Zeit das ganze Land in Richtung Klimaneutralität bringt. Das kann man dann aber nicht erzwingen und übers Knie brechen und in kürzester Zeit erreichen. Also die zwei Punkte, denke ich, da haben wir uns einfach übernommen. Wir muten uns zu viel zu. Unser Wirtschaftspotenzial ist nicht so groß, dass wir das tun können.
Eine Einschätzung war das von Professor Dr. Thomas Meyer, ehemaliger Chefsvolkswirt der Deutschen Bank und Gründungsdirektor der Denkfabrik Flossbach von Storch Research Institute. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Bitte schön, Herr Joppe.
Sie hören Kontrafunk aktuell am heutigen Dienstag. Je näher das Weihnachtsfest in diesem Jahr heranrückt, desto lauter werden die politischen Warnungen vor einer neuen Corona-Welle. Deutschlands Gesundheitsminister Karl Lauterbach etwa ruft zum Verzicht auf Weihnachtsfeiern auf. Stattdessen soll Maske getragen und natürlich geimpft werden. Und viele Menschen denken sich, hört das denn nie auf? Es ist ein enormer Stress, der medial und gesellschaftlich gesät wird, und das hat Folgen. Darüber spreche ich jetzt mit Marco Schmitz, Arzt für integrative Medizin im Landkreis München, mit dem Schwerpunkt Psychoneuroimmunologie. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Schmitz, Ihr medizinischer Schwerpunkt liegt also auf der Verbindung zwischen Psyche und Körper, vereinfacht ausgedrückt. Gibt es für dieses Gebiet weltweite Vorbilder? Woher stammt diese Forschung?
Eigentlich ist das ein Themengebiet, das in so gut wie jeder anderen Medizinrichtung vorkommt. Also diese Einheit zwischen Körper und Geist ist eigentlich in fast allen Medizinrichtungen bekannt, außer hier bei uns im Westen. Wir haben uns hier beispielsweise darauf konzentriert, Symptome und Krankheiten fast ausschließlich auf der körperlichen Ebene zu suchen. Und wenn man da nichts findet, vielleicht auch manchmal in der psychischen. Aber Verbindungen zwischen diesen beiden Ebenen oder beispielsweise auch noch das Einbinden einer dritten Ebene, nämlich der Gefühle, findet man bei uns eher selten gesät. Und dann sind vor knapp 50 Jahren die ersten Pioniere hingegangen, der Robert Ader, und da haben sich Angehörige unterschiedlichster Fachdisziplinen gemeinsam an einen Tisch gesetzt und die Überschneidungen ihrer Fächer beobachten können. Und haben dann weitere Forschungen angestellt. Da waren dann Psychologen am selben Tisch wie Neurologen, also Fachärzte für das Nervensystem, Immunologen, also Leute, die sich eben mit dem Immunsystem auskennen. Und zu Beginn waren sogar noch die Endokrinologen mit dabei. Das sind diejenigen Spezialisten für Hormondrüsen, also die Ebene, auf der sich ja auch die Gefühle bei uns abspielen. Aber das wäre dann wahrscheinlich ein zu großer Zungenbrecher geworden, also sind die Endokrinologen wieder rausgeflogen.
Sie vertreten ja den Standpunkt, dass unser angeborenes und täglich trainiertes Immunsystem eigentlich gut genug ist, die meisten Krankheiten abzuwehren. Einige Ärzte und sicherlich auch Herr Lauterbach würden Ihnen da vermutlich widersprechen. Wie begründen Sie das?
Die Funktionsweise des Immunsystems oder das Widersprechen gewisser Fachleute?
Sowohl als auch.
Die damalige Ansicht in der Medizin, also seit wir auf der Mikrobentheorie angefangen haben und dann festgestellt haben, nur mit den Mikroben kommen wir nicht weiter, weil man eben festgestellt hat, dass entgegen der Annahme der ersten Mikrobenfreunde der gesunde Organismus eben nicht mikrobenfrei ist. Das hat man bereits schon zu Pasteurs Zeiten festgestellt. Ist man ja dann in zweiter Linie hingegangen und hat sich dieser Forschung des Immunsystems angenommen. Also um diese Diskrepanz zu erklären, wie ich trotzdem Bakterien auf und in mir haben kann und ohne daran zu erkranken. Und lange, lange Zeit war es dann eben klassische Ansichtsweise, dass dieses Immunsystem innerhalb des Körpers komplett autark ist. Also das sitzt da drin irgendwo, das macht seine tägliche Arbeit. Also die eine Richtung macht Verteidigung nach außen, die andere macht Verteidigung nach innen. Das ist einmal antrainiert worden und dann wird das quasi eingesperrt und funktioniert nur noch und redet mit keinem anderen mehr. Und diese Pioniere der PNI sind dann aber eben vor knapp 50 Jahren hingegangen und haben festgestellt, also so ganz autark ist das System doch nicht, denn wir finden eindeutige Korrelationen mit den Funktionsweisen der Psyche. beziehungsweise so wie es aussieht, läuft das System tatsächlich dreischichtig. Also es ist eben auch noch eine Zwischenstufe zwischen Psyche und Immunsystem vorhanden. Das ist dann nämlich die Ebene der Gefühle. So, das heißt dann, man hat mehrere Ebenen, nach denen der Mensch funktioniert. Und das ist dann wie ein Top-Down-Modell. Ich habe also Stress in der Psyche. Der führt dann manchmal eben zu einer Überlastung. Die führt zu einer emotionalen Entgleisung. Und die emotionale Entgleisung schlägt sich dann beispielsweise in der Leistung des Immunsystems im Körper nieder. Man kann unterm Strich mittlerweile sagen, dass unser Immunsystem, wenn es funktioniert, mit eigentlich jedem Erreger fertig wird. Und wenn es eben nicht funktioniert, gut, dann ist das Einfallstor eben geöffnet. Und durch diese 1:1 Verbindung mit der Psyche kommen wir natürlich jetzt mit der konventionellen Sichtweise ein wenig in die Bredouille. Ja, das heißt, wenn es meiner Psyche gut geht, funktioniert mein Immunsystem tadellos. Wenn ich aber mental angeschlagen bin, geht das Immunsystem mit seiner Leistung in die Knie. Man hat beispielsweise auch festgestellt, dass gerade chronischer Stress zu permanent erhöhten Cortisol-Leveln im Körper führt, was bekanntermaßen immunsuppressiv wirkt. So, das heißt, wenn ich mir jetzt auf der anderen Seite jetzt mal den Artikel über die PNI im großen Weltmeinungsforum im Internet anschaue, der Wikipedia, dann steht da beispielsweise der Satz drin, dass sich die PNI seitdem zu einem der bedeutendsten Gebiete der medizinischen Forschung entwickelt hat, aber es interessiert nur niemanden.
Zum Beispiel eben auch nicht Herrn Lauterbach.
Genau, warum ist das so? Weil diese Erkenntnis der PNI, also dass die Erkrankung eben viel mehr etwas mit der Funktionsweise der Psyche zu tun hat, als mit dem Vorhandensein von Mikroben, ganz kräftig an dem konventionellen Narrativ sägt, ja, also dass es die bösen Mikroben sind, an denen wir erkranken. Und die PNI zeigt eben, dass die Mikroben eher eine nachgeordnete Bedeutung haben. Die Psyche ist wesentlich wichtiger. Und unser System, nachdem wir halt in unserer westlichen Schulmedizin agieren, hat sich aber dazu entschlossen, dieses rein körperbasierte Modell anzunehmen. Da wird fast ausschließlich mit der Lupe drauf geschaut. Also man schaut sich bis ins kleinste Detail an, wo im Körper, an welchen Stellschräubchen, auf welchen Ebenen, welche biochemischen Prozesse ablaufen. Aber diese anderen Ebenen von Gefühl und Psyche, die lässt man da schön außen vor. Und wie schon gesagt, falls man im Körper nichts findet, dann gibt's dann eben noch den Gang zum Psychologen oder zum Psychiater. Aber psychosomatische Erkrankungen, die fristen halt in der schulmedizinischen Ansicht eher ein Randdasein.
Heißt das denn auch, dass durch bestimmte Emotionen auch ganz bestimmte Organe zum Beispiel betroffen sein können? Ich rede jetzt mal mit Blick auf Corona etwa auf die Lunge.
Das könnte man tatsächlich so sehen. Und da sind eben auch schon Forschungen angestoßen worden. Eine Forschung ist beispielsweise niedergeschrieben worden im Buch Die neue Medizin der Emotionen von Dr. David Serban Schreiber. Und da ist eben auf Basis der Erkenntnisse der Psychoneuroimmunologie ist man hingegangen und hat eben in der Neurobiologie weiter geforscht und hat festgestellt, dass unsere inneren Organe von Nervenzellgeflechten durchzogen sind. Also das kennt man in der Schulmedizin im Bereich des Verdauungstraktes schon länger. Da gibt es beispielsweise diesen Plexus myentericus und den Auerbach-Plexus. Das heißt, man weiß, okay, im gesamten Verdauungstrakt im Darm sind in den Zellen oder in den Wänden des Darms Nervenzellen immer wieder in Bündeln. Und das ist wie so ein Geflecht, was sich da durchzieht. Also wir haben sozusagen nochmal ein Bauchgehirn. Das kannte man schon länger. Und dann sind die Neurobiologen hingegangen und haben festgestellt, Moment mal, diese Nervenzellgeflechte, die sind nicht nur im Verdauungstrakt, die finde ich auch in allen anderen inneren Organen. Das heißt, ich habe also auch Nervenzellplexus im Herzen, ich habe welche in der Bauchspeicheldrüse, in der Leber, in der Gallenblase, in der Blase, in der Milz. Und dann hat man festgestellt, dass diese Nervenzellgeflechte eben auch Informationen speichern und sogar verarbeiten können. Das heißt, dass unterm Strich, wir reden also quasi von Mini-Organgehirnen. Und dann gab es eben in der Forschung der Neurobiologen das letzte Puzzlestück, was dann quasi dem Fass den Boden ausgeschlagen hat. Die haben dann festgestellt, dass diese Mini-Organgehirne Faserverbindungen haben zu unserem limbischen System. Und das limbische System ist quasi das rudimentäre Gehirn, was unter unserem Großhirn drunter liegt. Und da läuft die komplette Gefühlsverarbeitung ab. Also unser Gefühlsleben hat eine 1:1 Faserverbindung zu den entsprechenden Organen. Und wie es aussieht, war der Volksmund ein paar tausend Jahre schneller. Die ganzen Sprichwörter scheinen also wirklich zu stimmen. So gibt es eben bestimmte Emotionen, die schlagen mehr auf den Magen. Es gibt andere, die gehen mehr an die Nieren. Wieder andere nehme ich mir zu Herzen und so weiter und so fort. Und unsere moderne Wissenschaft und die Neurobiologie hat eben einfach nur ein paar tausend Jahre länger gebraucht, um genau das Gleiche festzustellen.
Im Umkehrschluss bedeutet das aber, dass etwa die warnende Corona-Politik, diese mediale Angstmache und auch das stetige Verbreiten von Panikmeldungen krank gemacht hat. Man kann also sagen, die Corona-Maßnahmen haben möglicherweise zu mehr Erkrankungen geführt?
Ich möchte es mal so formulieren. Also ich würde doch den entsprechenden Herrschaften durchaus auch mal den Blick in das große Weltmeinungsforum empfehlen. Da gibt es so klasse Abschnitte wie so positive Einflussfaktoren auf die Immunabwehr oder negative Einflussfaktoren auf die Immunabwehr. Und wenn man dieses Wissen rechtzeitig beherzigt hätte, hätte man vielleicht das Management der letzten 3 Jahre ein wenig anders handeln können. Also es gibt beispielsweise einen deutschen Arzt, der nach Amerika ausgewandert ist, den Dr. Klinghardt, der hat es eben auf Basis dieser PNI und auf Basis dieser biologischen Verbindungen zwischen Organ und Gefühlen und Psyche auch nochmal weiter geforscht. Und der fand eben recht spannende Korrelationen, gerade zwischen dem Organsystem Lunge und Angst. Ein klassisches Kardinalsymptom der Lungenerkrankung ist dann beispielsweise auch der Husten. Und da kann man sich dann anschauen, was dann medial durchs Dorf geprügelt wurde in den letzten Jahren. Und da fand man eben als erstes kardinales Leitsymptom der C-Erkrankung den trockenen, unproduktiven Husten.
Mittlerweile sieht man wieder verstärkt Menschen mit Masken etwa in Supermärkten herumlaufen. Man kann mit Fug und Recht wohl von einer Volkspsychose mittlerweile sprechen. Das wirkt sich auch generell auf den Krankenstand in Deutschland aus. Ist diese Psychose denn heilbar?
Ja, heilbar ist prinzipiell so gut wie alles. Der Punkt ist allerdings der, ich kann mich als Arzt immer nur als Dienstleister dem Patienten anbieten. Es gibt allerdings keine Möglichkeit, eine Therapie gegen den Willen des Patienten durchzuführen. Das heißt, ich bin immer auf das Mitwirken des Patienten angewiesen. Und in der Art und Weise, wie ich praktiziere, sehe ich halt diese Verbindung eben zwischen der körperlichen Erkrankung, dem Gefühlsleben und der Psyche. Und dementsprechend kann ich das dann aber auch nur mit Patienten machen, die bereit sind, sich dem zu öffnen. Also die wirklich bereit sind, eben aus dieser konventionellen Denkweise auszuscheren, sind die Bakterien schuld oder ich habe mich angesteckt, und den Blick nach innen zu wagen und sich eben auch den eigenen Gefühlen oder auch der eigenen Psyche zu stellen. Das heißt also, das Stichwort heißt da Selbstverantwortung, und die ist ja mittlerweile eher spärlicher gesät. Also das Ganze wird natürlich auch medial gerne von außen befeuert. Also ich rede da von diesem Konzept der erlernten Unselbstständigkeit und der erlernten Hilflosigkeit. Aber es kommen immer mehr. Es sind immer mehr Menschen bereit, angesichts der Anforderungen der heutigen Zeit dann wirklich hinzugehen und zu sagen, okay, so kommen wir vielleicht nicht mehr weiter. Vielleicht muss ich jetzt doch mal in den sauren Apfel beißen und mich mal den Tatsachen stellen, die da so rauslauern, und mal hinzugehen und zu gucken, okay, wie schaut's denn aus mit meinem Gefühlsleben? Oder was hat mich denn so besonders gestresst? Oder was hat mich denn schockiert in den letzten Wochen, Monaten? Genau, und mit den Leuten kann man dann auch gut arbeiten.
Ich nenne es jetzt einmal laienhaft eine Art Angsttherapie, die sich dann auch wieder positiv auf das Immunsystem auswirken kann. Zu welcher Therapie raten Sie denn dann Ihren Patienten in Ihrer Praxis da ganz konkret? Was ist zu tun?
Also wichtig ist erstmal eine grundsätzliche Offenheit zu haben. Also ohne dass ich jetzt beispielsweise bereit bin, die Verantwortung zu übernehmen, also dass ich die Ursache eben nicht im Außen suche, sondern eher im Inneren, funktioniert das schon mal gar nicht. Und die meisten Patienten, die aber den Weg in die Privatpraxis finden, sind da meistens eh schon offener. Da haben wir beispielsweise eben eine Therapiemethode beigebracht bekommen, die sich da ganz gut bewährt hat. Die geht genau in diese Verbindung eben von Denken, Fühlen und Körper und ermöglicht es beispielsweise, diese automatische Stressreaktionen, die wir ja immer dann wieder erleben, beispielsweise mal ein Trauma gehabt haben und danach in eine vergleichbare Situation kommen, die ermöglicht es quasi, diese Verbindung wieder zu lösen. Das heißt, ich habe zwar die Erinnerung noch an das Trauma, beispielsweise der Autounfall oder dass mich der Chef vor der versammelten Mannschaft rund gemacht hat oder die Klausur, die daneben gegangen ist. Die Erinnerung ist immer noch vorhanden, aber die anschließende permanente Stressreaktion, die wird damit gelöst und damit helfen wir unseren Patienten eben in einer stressigen Welt ihren eigenen Stress immer weiter Stück für Stück runterzubringen. Ja, und das Ganze haben wir Trinity-Methode genannt und das wäre so das, was wir quasi in unserem Bereich anbieten. Ansonsten kann ich jede andere Therapie empfehlen, die sich auch dieser Gemeinsamkeit annähert, also Möglichkeiten zur Stressreduktion zu machen, Entspannungstechniken durchzuführen, Tai Chi zu machen, Qigong, Yoga oder auch mal, wenn ich einen extrem stressigen Tag gehabt habe, einfach mal rauszugehen, eine Runde laufen zu gehen, also körperlich aktiv zu sein, ja, und die Stresshormone auch wieder abzubauen. Wir leben ja in einer extrem stressigen Welt und haben aber hauptsächlich sitzende Tätigkeiten. Das heißt also, die angestauten Hormone werden dann gar nicht richtig abgearbeitet, so wie es in der Natur der Fall ist. Das ist das, was ich quasi durchwegs auch an anderen Therapiemethoden empfehlen kann.
Dann bleibt mir nur übrig, einem Teil der Bevölkerung eine gute Besserung zu wünschen. Ein Gespräch war das mit Marco Schmitz, Arzt für integrative Medizin im Landkreis München, mit dem Schwerpunkt Psychoneuroimmunologie. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Sie hören Kontrafunk aktuell am heutigen Dienstag. Die Zeit des Verbrennermotors läuft langsam ab. Zumindest, wenn es nach dem Willen der Politik geht. Ab 2035 sollen keine Verbrennerfahrzeuge mehr neu zugelassen werden. Das gilt für die gesamte EU. Stattdessen sollen Elektroautos flächendeckend zum Einsatz kommen. Vor einigen Tagen, da sorgte die Nachricht einer IT-Mitarbeiterin eines Versicherungsunternehmens in sozialen Medien für Aufmerksamkeit. Dort beschrieb sie die großen Gefahren eines digitalen Autos, vor allem wenn es um unsere persönlichen Daten und um die Privatsphäre geht. Darüber spreche ich jetzt mit Andreas Krämer, Fachanwalt für Versicherungs-, Schadens-, Verkehrs- und Haftpflichtrecht. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag aus Frankfurt.
Hallo Herr Krämer. Herr Krämer, wie beobachten Sie die zunehmende Digitalisierung im Straßenverkehr, etwa auch bei hochgerüsteten Elektroautos?
Naja, wie bei vielen Sachen, die in die moderne Welt übergehen, hat natürlich auch die Digitalisierung seine Vor- und Nachteile. Man muss natürlich schon konstatieren, dass oft die Vorteile als hehres Ziel eben postuliert werden. Tatsächlich entwickelt sich dann diese Vorteile oft auch sehr zum Nachteil des jeweiligen Versicherungsnehmers jetzt hier in diesem Fall, das ist sicherlich ein Problem.
Inwieweit ist denn Fahrzeugnutzern heute schon klar, welche Daten gesammelt werden über sie und welche Daten auch gespeichert werden?
Ich glaube gar nicht. Also wenn man bedenkt, dass die meisten Leute einfach in ihr Fahrzeug steigen, sie freuen sich, dass vieles, ja, ich sag mal, easy going ist. Man kann telefonieren, das Fahrzeug weiß, wenn man ein Ziel eingibt, wohin es fahren muss. Es lenkt einen förmlich dann in die richtige Richtung, ohne dass man sich vorher mit der Landkarte beschäftigen muss beispielsweise. Man genießt die Bequemlichkeit, dass das Fahrzeug den Sitz richtig einstellt und das Lenkrad in die richtige Höhe bringt, weil vorher eben meine Frau gefahren ist oder mein Sohn und ich eben kürzere Beine habe und deswegen verschiebt sich dann alles automatisch, wie von Gott gegeben. Das glaube, das genießt jeder. Die Gefahren, die damit bestehen, ist den meisten nicht bekannt. Die meisten wissen nicht, dass auf diesem Wege eben auch Daten übertragen werden können, sodass man ein tatsächliches persönliches Profil, ein Bewegungsprofil eben damit gerieren kann. Und das ist sicherlich ein Problem. Und je jünger die Fahrer werden, ich sag mal, ältere Fahrer sind da vielleicht noch etwas kritischer, weil sie aus der analogen Welt stammen. Diejenigen, die aber diese Digitalisierung schon in Fleisch und Blut sozusagen integriert haben, ich glaube, denen ist das alles so gar nicht bewusst. Als Beispiel kann ich Ihnen einfach einen der Klassiker nennen, dass junge Leute ja jetzt von den Versicherern zu solchen Telematiktarifen gelockt werden. Das hat natürlich den Vorteil, dass die jungen Leute das Fahrzeug auf sich selbst zulassen können. Das ist, ich weiß das von meinen eigenen Kindern, dass das nicht schön ist, wenn das Fahrzeug irgendwie auf den Vater läuft, auf die Mutter, gar auf den Opa. Das empfindet man irgendwie, dass trotzdem, das ist nicht mein Fahrzeug. Und da ist schon der Vorteil, dass junge Leute das Fahrzeug auf sich zulassen können. Sie können sozusagen ihre Freiheitsrabatte einsparen und auch ersparen im Laufe der Zeit und fangen nicht bei 150% an, aber sie werden auf Schritt und Tritt überwacht in ihrer Fahrweise. Und ob man das will, das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Und viele kommen dann immer mit dem Argument, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber mir würde davor gruseln, dass ein Versicherer weiß, bei welcher Tankstelle ich zu welcher Uhrzeit wann tanke. Dem würde es auch meines Erachtens nichts angehen, wer mit mir im Auto telefoniert. Auch solche Daten werden gespeichert. Welche Musik ich im Radio höre, wenn ich Auto fahre. All das sind Dinge, die einen Versicherer zum Beispiel nichts angehen.
Die Telematiktarife sind also eigentlich eine freiwillige Überwachung. Ist denn die Technik dafür schon zuverlässig genug?
Teilweise schon. Es gab Versicherungen, die haben zum Beispiel einmal im Monat den Fahrer des Monats ausgelobt, indem eben die Daten abgeglichen wurden und wer besonders, ich sag mal, lieb und brav gefahren ist, der bekam dann eine besondere Meldung auf deren Website. Ich möchte den Namen jetzt hier nicht nennen. Das Projekt ist inzwischen angeblich aus Kostengründen eingestampft worden, aber es hat über eine sehr lange Zeit durch einen durchaus großen Versicherer so bestanden. Man kann also mit anderen Worten die Leute auf diese Art und Weise durchaus überwachen. Die Technik bietet da die Möglichkeit.
Dann können die gesammelten Daten im Fahrzeug auch bei einem Unfall gegen mich verwendet werden, wenn sie ausgelesen werden, richtig?
Richtig. Also durchaus haben natürlich diese gesammelten Daten auch gewisse Vorteile. Es ist meines Erachtens nichts Verwerfliches, dass ein Versicherer sagt, okay, du tust dich freiwillig dieser Telematik anschließen und dann bekommst du dafür eben auch entsprechenden Rabatt. Und wenn du dann zusätzlich auch noch in entsprechender Weise fährst, bekommst du bei der Endabrechnung nochmal einen Rabatt. Das halte ich zunächst erstmal für nicht verwerflich, wenn es auf freiwilliger Basis passiert und man natürlich weiß, welche Daten gespeichert werden und welche Daten dann eben auch zur Prämienberechnung zugrunde gelegt werden. Was allerdings dann ein anderes Problem werden wird, ist, wenn Versicherungen dann irgendwann diese Freiwilligkeit zwar formal aufrechterhalten, aber es ist durchaus denkbar, dass die Nicht-Telematik-Tarife so teuer sind, dass man die sich eigentlich nicht mehr leisten kann, weil das die größten Risikoträger sind. Dann kann man sich die praktisch nicht mehr leisten, sodass man indirekt gezwungen wird, dann doch in so einen Telematiktarif hineinzugehen, obwohl man das eigentlich gar nicht wollte. Der Vorteil von solchen Telematiktarifen ist natürlich die Prämienberechnung, aber die gesamten Daten, die in dem Fahrzeug vorhanden sind, dienen natürlich auch oder können dienen natürlich auch der Aufklärung von Unfällen. Auch zum Beispiel der Aufklärung von Versicherungsbetrügereien. Also wenn einer behauptet, ihm sei das Fahrzeug irgendwo in einem noblen Viertel gestohlen worden, tatsächlich hat der letzte Abstellort wo ganz anders stattgefunden und das Fahrzeug ist eben nicht dort gestohlen worden oder man hat es verabredet, dass es gestohlen wird. Also mit anderen Worten, Versicherungsbetrügereien können damit natürlich auch aufgeklärt werden, was sicherlich auch im Interesse der versicherten Gemeinschaft ist, nicht unnötig zahlen zu müssen.
Ich will mal einen weiteren Vergleich ziehen. In einem Flugzeug, da ist eine sogenannte Blackbox schon lange Pflicht. Die zeichnet Daten rund um die Uhr auf, auch Gespräche mit den Piloten. Ein ähnliches Gerät soll ab dem kommenden Jahr in Pkw und Nutzfahrzeugen bis 3,5 Tonnen ebenfalls obligatorisch werden. Das Gerät nennt sich Event Data Recorder, also EDR, und es soll ja vor allem Unfalldaten aufzeichnen. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?
Naja, ich sag mal, als Anwalt, der auch im Unfallrecht tätig ist, ist das natürlich keine schöne Entwicklung, weil es einem schlicht und ergreifend auch Arbeit wegnimmt. Aber Scherz beiseite, im Endeffekt, was die Digitalisierung anbetrifft, ist natürlich so ein Unfall-Data-Recorder dann sinnvoll, wenn er tatsächlich einen Unfall aufklären kann, streitige Unfälle aufklären kann. Zeugenaussagen und dergleichen sind oft ja unzuverlässig. Das heißt, man kann mit diesen Geräten feststellen, welche Geschwindigkeiten gefahren sind, gegebenenfalls auch mit welchen Winkeln man zusammengestoßen ist. Es dient natürlich auch, und das ist halt das große Problem, eben einer kompletten Überwachung des Autofahrers. Und da muss man natürlich auch dazu sagen, in weiten Teilen besteht das bei modernen Fahrzeugen heute schon. Wenn Sie einen Oldtimer fahren, brauchen Sie sich da in der Regel keine Sorgen zu machen, aber zumindest die Autos, die zugelassen worden sind über die Richtlinie der EU, dass Fahrzeuge diesen automatischen Notruf absenden müssen, wenn sie einen Unfall haben, das dient natürlich der schnellen Rettung eines Unfallopfers, wie das eben oft so ist, man hat einen hehren Grundsatz, aber es schränkt die Freiheit nachher doch ein. Also die Vorstellung, ich habe in meinem Auto Elektronik im weitesten Sinne, die mich auf Schritt und Tritt bewacht, die eben weiß, welche Nummern ich wähle, welche Anrufe ich empfange, das wird ja alles gespeichert. Und das ist etwas, was ich persönlich ausgesprochen gruselig empfinde.
Herr Krämer, dann lassen Sie uns noch einmal dazu kommen, was ich eingangs bereits erwähnt habe. Anscheinend gibt es ja auch bereits zahlreiche Pilotprojekte, dass etwa bei Alkoholgeruch das Fahrzeug nicht mehr anspringt oder dass auch polizeilich gesuchte Personen ein Auto gar nicht mehr starten können. Wie weit könnte diese Digitalisierung im Automobil denn noch gehen?
Genau dahin. Das ist durchaus denkbar, dass auch im Sinne der Verkehrssicherheit, also dass man nicht mehr starten kann, wenn ich nicht vorher einen Alkoholtest gemacht habe. Das sind ja sicherlich Dinge, die würde jeder sagen, ja, hervorragend, das ist eine prima Geschichte. Man will eben keine alkoholisierten Menschen im Straßenverkehr haben. Diese Vorrichtungen werden ja jetzt auch Vorschrift, wobei es dann eine Schnittstelle gibt und ab der Schnittstelle kann dann sozusagen jeder EU-Mitgliedstaat selbst entscheiden, wie weit er dann geht. Und so ist das natürlich auch bei der Frage, dass gesuchte Straftäter kein Fahrzeug mehr starten können. Das sind natürlich alles Dinge, die auf dem ersten Blick sehr löblich sind, weil sie der Verkehrssicherheit dienen, weil sie der Strafverfolgung dienen. Aber stellen Sie sich vor, es wird irgendwann eben auch keiner mehr sein Auto starten können, weil er irgendwo in minimale Straftaten begangen hat oder weil er eben auch in einem Bereich unbeliebt ist, dass man sagt, der soll kein Auto mehr fahren. Das ist einfach eine Situation, der können wir uns nicht verschließen, denn die Erfahrung lehrt, dass Freiheitsrechte irgendwann komplett sehr darunter leiden, dass man auf der anderen Seite einen Wust an Überwachung, an Restriktionen vornimmt. Und das, was man eigentlich mit dem Auto ja verbindet, das ist ja die Freiheit. Der Autogedanke lebt ja davon, dass Menschen sagen, ich bin frei darin, von A nach B zu fahren, ohne auf irgendwelche öffentlichen Verkehrsmittel und Fahrplanzeiten und dergleichen angewiesen zu sein. Und diesen Grundsatz, den wird man eines Tages wahrscheinlich, wenn diese Digitalisierung so weitergeht, verlieren.
Unbeliebte Personen, da kommen mir direkt Regierungskritiker in den Kopf. Ist es denn auch denkbar, dass etwa auch Behörden auf die Daten zugreifen, gegebenenfalls ohne Einverständnis der Fahrer, also Strafverfolgungsbehörden etwa?
Das ist auch durchaus denkbar. Sie können beispielsweise Strafermittlungsbehörden, die brauchen in der Regel noch einen richterlichen Beschluss. Geheimdienste brauchen so einen richterlichen Beschluss nicht. Die können dann durchaus auch Menschen überwachen aufgrund der technischen Möglichkeiten, die es gibt. ohne dass es einen richterlichen Beschluss gibt. Das sind sicherlich Gefahrenmomente, wo man eben auch sagen kann, naja, Regierungskritiker, welcher Couleur auch immer und welche Regierung auch immer da irgendwann mal an der Macht sein sollte. Aber es ist durchaus denkbar, dass man unliebsame Personen außerhalb des Strafrechts eben dadurch durchaus verfolgen kann.
Sagt Andreas Krämer, Fachanwalt für Versicherungs-, Schadens-, Verkehrs- und Haftpflichtrecht. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, das Gespräch mit Ihnen führen zu dürfen.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die jüdische Gemeinde in Deutschland hat jüngst einen dramatischen Anstieg von Antisemitismus aus linken Gruppierungen beklagt. Dieser ist jedoch nicht neu, sondern historisch gewachsen und gleichermaßen gefährlich. Hören Sie dazu einen Kommentar von Alexander Meschnick.
Nach dem Massaker der Hamas an Zivilisten in Israel am 7. Oktober 2023 vergingen nur wenige Tage und die über 1000 jüdischen Opfer, erschossen, vergewaltigt und bei lebendigem Leib verbrannt, waren vergessen. Stattdessen setzte das Klagen über die Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung ein, eine Bevölkerung, die in weiten Teilen ein paar Tage zuvor noch die Ermordung Unschuldiger frenetisch in den Straßen Gazas gefeiert hatte. Jetzt waren sie in den Augen der Weltmeinung wieder ausschließlich die Opfer einer überlegenen israelischen Militärmacht. Dass unmittelbar nach den Massenmorden der Hamas von einer Mitschuld Israels die Rede war, UN-Generalsekretär Guterres sprach davon, dass der Angriff nicht in einem luftleeren Raum erfolgte, passte in das übliche Narrativ. Die Palästinenser als Opfer der jüdischen Politik. Die Juden sind, siehe das Eingangszitat, selbst zu Faschisten geworden, die, auch ein Gemeinplatz, einen Genozid an den unschuldigen Palästinensern begehen. Der wohl einzige Genozid in der Geschichte, bei dem die Bevölkerungszahl sich nicht verringert, sondern vervielfacht hat. D'Agdel gehört der Vorwurf, Israel sei ein Apartheidstaat und verübe einen Massenmord an der arabischen Bevölkerung, hat auf Seiten der politischen Linken eine lange Vorgeschichte. Viele Mitglieder der Roten Armee-Fraktion, etwa Bader, Enslin und Meinhof, wurden in arabischen Ausbildungscamps auf den bewaffneten Kampf gegen die Zionisten vorbereitet. Ein Hauptziel ihrer Aktionen lag darin, Flugzeuge der israelischen El Al zu kapern, Piloten, Stewardessen und Passagiere zu ermorden und den jüdischen Staat zu erpressen, um Gefangene frei zu bekommen. Die Ermordung der israelischen Sportler 1972 in München durch das palästinensische Kommando Schwarzer September galt in den Augen der RAF als gleichzeitig antiimperialistisch, antifaschistisch und internationalistisch. Israels Nazifaschismus habe nur erhalten, was er verdiene. Die noch heute verehrte Ulrike Meinhof stieg sich sogar zu der These, die israelische Regierung habe ihre Sportler verheizt wie die Nazis die Juden. Im Prinzip haben wir es hier mit einer einfachen Schuldumkehr zu tun, die psychische Entlastung bringt. Wenn das einstige Opfer heute eine große Schuld auf sich lädt, sind wir als ehemalige Täter davon befreit. Denn es zeigt nur deutlich, dass die Juden nicht besser als wir sind, im Gegenteil. Wir haben unsere historische Lektion längst gelernt, während sich die Juden nach Auschwitz immer noch als lernresistent erweisen. Die eigene Schuld kann psychisch bewältigt werden, indem man die Opfer des Holocaust nun selbst der Täterschaft überführt, da die Juden ihre arabischen Nachbarn unterdrücken und sich wie Kolonialherren, ja schlimmer noch, wie Nazis benehmen. In dieser Logik geht die begehrte Opferposition auf die Palästinenser und generalisiert auf alle Muslime über. Für die in den westlichen Universitäten blühenden Postkolonialstudies gilt Israel als Kolonialmacht und seine Bewohner als weiß, also per se als schuldig. Der Antikolonialismus, der auf die Verbrechen der weißen Europäer, und Israel gilt als weißes Land, zielt, deren Expansion sozusagen das Grundübel in die Welt brachte, bedient sich dieser Formel auf exzessive Weise und steht im Kern, so der Althistoriker Egon Flaig, aus einer emotionalisierten Solidarität mit den sogenannten Unterdrückten, die jederzeit abgerufen werden kann. Zwar ist die religiös begründete Erbsünde heute in den westlichen Ländern nicht mehr von Bedeutung, sie kehrt aber, gewissermaßen säkularisiert in Schuldbekenntnissen für die Benachteiligten und Unterdrückten, etwa in Afrika oder der islamisch-arabischen Welt, zurück. Die populäre linke Erzählung vom Aufstand der Unterdrückten fand, nachdem der Proletarier abgedankt hat, im Palästinenser und allgemein im Islam ein neues revolutionäres Subjekt. Der mit der Revolution im Iran 1979 in das westliche Bewusstsein tretende Islam kann als die Fortschreibung der großen Erzählung von der Erhebung der Erniedrigten und Beleidigten interpretiert werden. Die iranische Revolution war streng antiwestlich, antikapitalistisch und antiamerikanisch ausgerichtet. Nicht zu Unrecht verweist der französische Soziologe Pascal Bruckner auf den fast nahtlosen Übergang eines Teils der Linken vom Kommunismus zum Islam als Ersatzsubjekt der eigenen Wunschfantasien. Auch wenn der Iran danach, wie davor schon die meisten Tropensozialismen und Drittweltdiktaturen, seine ehemalige Bewunderer enttäuscht hat, das Bild der islamischen Welt ist bis heute, siehe da die erfolgreichen Bücher des ehemaligen CDU-Politikers Jürgen Trudenhöfer, eines des Opfers jahrzehntelanger imperialer Dominanz und Gewalt geblieben, mit den Palästinensern als neue Heiligenfigur. Die Gender-Ikone der Linken, Judith Butler, kann deshalb öffentlich erklären: Ja, ich glaube, es ist extrem wichtig, Hamas und Hezbollah als soziale, progressive Bewegungen zu verstehen, die zu Linken gehören, die Teil der globalen Linken sind. Entscheidend für die Sicht der politisch Linken, aber auch ganz normaler Bürger ist heute, dass der Staat Israel als ein weißes Kolonialprojekt betrachtet wird. Die sogenannten Postcolonial Studies folgen der einfachen und manichäischen Formel einer Spaltung der Welt in den reichen Norden und den armen Süden, in Unterdrücker und Unterdrückte, in denen die Rollen ein für allemal klar verteilt sind. Oben und unten, Täter und Opfer, sind in dieser Logik trennscharf zu unterscheiden. Israel ist der Kolonialherr und seine Staatsgründung ein neokolonialer Akt, der im Kern die halluzinierte Vernichtung der Palästinenser zum Ziel hat. Der vielbeschworene Antikolonialismus dient dabei der Rechtfertigung palästinensischen Terrors, denn es ist ja das unterdrückte Opfer, das sich mit allen Mitteln gegen einen übermächtigen Gegner wehrt. Das Fatale ist, dass der Israel-Hass, der von den linken Anhängern der Decolonize-Bewegung ausgeht, in den letzten Jahren Universitäten, Publizistik, die sozialen Medien und Kultureinrichtungen erfasst hat und auf breite Zustimmung stößt, wie in Internetforen oder Leserkommentaren in Zeitungen zum gegenwärtigen Krieg Israels gegen die Hamas deutlich wird. Von einer Solidarität mit Israel und der jüdischen Bevölkerung sind wir weit entfernt. Und es ist insbesondere die politische Linke, die nicht verstehen will, dass es schon längst nicht mehr alleine um die israelische, sondern auch um unsere Zukunft geht, wenn es uns nicht gelingt, den islamistischen Terror einzudämmen. Es geht hier um einen Konflikt, der, verursacht vor allem durch eine suizidale Einwanderungspolitik, schon längst in Deutschland angekommen ist.
Sie hörten einen Kommentar von Alexander Meschnick. Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Sendung auch schon wieder am Ende angekommen. Heute Abend erwartet Sie dann hier im Programm eine neue Ausgabe von Hallo Kontrafunk. Um 20.05 Uhr geht's da los, diesmal mit dem Moderator und Satiriker Joachim Winter. Und wenn Sie mitmachen wollen und mit Joachim Winter ins Gespräch kommen möchten, dann hier noch einmal die passende Telefonnummer: 00800 00900 900. Diese Nummer ist natürlich kostenlos in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichbar. 00800 00900 900. Rufen Sie an ab 20 Uhr und sprechen Sie mit Joachim Winter bei Hallo Kontrafunk. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich wünsche eine hoffentlich weiterhin entspannte Vorweihnachtszeit. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.